Also so als Motto für die abschließende Diskussion jetzt da, denke ich mir, ist es vielleicht ganz sinnvoll, darüber nachzudenken, sollen wir eher die Finger lassen von diesen neuen Ideen oder sollen wir uns darauf einlassen und uns damit beschäftigen? Das ist vielleicht der Punkt, über den wir in der Diskussion dann reden können. Herr Wolfgang Hinte, weil Sie erwähnt worden sind als Gast, der uns da heute begleitet in dieser Diskussion. Sie sind ja bekannt als, ich würde sagen, als der Vater dieses Konzeptes und ich würde sagen, der Mr. Sozialraum, der auch in Graz, Orientierung, Sozialraumorientierung, der auch in Graz mit diesem Projekt Jugendwohlfahrt ja in Graz schon Erfahrung gemacht hat und sehr lange auch dieses Institut für Stadtteilentwicklung leitet an der Universität in Essen. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns da sind und dass wahrscheinlich sehr viele Leute die Möglichkeit nützen werden, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Dann Franz Wolfmer ist auch schon begrüßt worden, bekannt wahrscheinlich als langjähriger Präsident der Behindertenhilfe in der Steiermark und seit kurzem wiedergewählter Präsident der EASDB. EASDB ist die Dachorganisation, die europäische Dachorganisation der Dienstleistungsbetriebe in Europa. Und da glaube ich, da gibt es ja recht viele Aspekte zum Thema Sozialraumorientierung. Und dann der Dr. Hans-Jörg Hofer, heute bei uns den ganzen Tag zu Gast. Also die Verwaltung hat nicht ganz gefehlt. Ist zwar nicht die direkte Zuständigkeit, die Landeszuständigkeit, sondern die Bundeszuständigkeit, der auch wahrscheinlich sehr oft sich schon mit diesem Thema Sozialraumorientierung oder zumindest mit dem persönlichen Budget, wie wir in Ihren Einleitungsworten ja gehört haben, beschäftigt hat. Und jetzt zu meiner Rechten, die Miriam Wimmer, Melanie Wimmer, Entschuldigung. Heute zu Beginn, alle haben es wahrscheinlich nicht gehört, den Vortrag, der recht eindrucksvoll war, wo es darum gegangen ist, um Barrierefreiheiten, darum gegangen ist, welche nächsten Schritte sollen gesetzt werden, was soll man unternehmen, dass also diese großen Ziele, die in der UN-Konvention drinnen stehen, zum Thema Teilhabe auch wirklich erfüllt werden. Fangen wir bei der persönlichen Situation an. Was ist für Sie, wenn Sie jetzt so schauen, was rundherum nicht passt, damit Sie so leben können wie andere, so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was brauchen Sie?
Also ich würde mal sagen, was ganz wichtig ist, die Gesellschaft gehört sensibilisiert, weil ich merke das einfach so, wenn ich normale Freizeitaktivitäten mache, ich bin für viele Menschen eine Wahnsinnsattraktion, weil ja, ich brauche nur einkaufen gehen und da kommen Leute auf mich zu und sagen, ach, Rollstuhlfahrerinnen gehen einkaufen.
Und ganz was Neues, gell?
Ja, wirklich, was wahnsinnig Neues. Also, und auch wenn ich in die Therme gehe, es ist für die Leute eine Wahnsinnsattraktion, wenn ich nachher zum Schwimmbecken gehe und plötzlich schwimme und von dem Rollstuhl quasi befreit bin. Und ich sage, das ist was ich mir persönlich wünsche, dass das für die Gesellschaft normal wird, dass wir Menschen mit Behinderung genauso an der Gesellschaft teilnehmen wie andere auch und dass das einfach keine Attraktion ist, sondern einfach normal angesehen wird. Und dass die Gesellschaft ihre Berührungsängste endlich abbaut.
Herr Dr. Hinte, so, dass das ganz normal angesehen wird, das Miteinanderleben, ist das ein Anspruch, wenn man jetzt so generell formuliert, der über die Sozialraumorientierung abgedeckt werden kann?
Nein.
Okay, warum nicht? Aha. Dann brauchen wir gar nicht weiterreden eigentlich. Gehört was dazu?
Mit dem Anspruch laufen wir schon seit vielen, vielen Jahren rum. Der ist klasse, den teile ich auch. Aber Sozialraumorientierung ist nicht quasi der Wunderhebel, um das zu erledigen. Hinzu kommt, dass Sozialraumorientierung, das ist heute ja schon dargestellt worden, ein fachliches Konzept ist, das auch die Behindertenhilfe, wie soll ich sagen, konstruktiv aufmischen kann. Und das würde, wenn denn das Aufmischen geschieht, dazu führen, dass sich die Mentalität bei den Profis ändert, dass sich Fragen, wie sie heute ungefähr 20, 30 Mal gestellt wurden und wie sie die gerade auch gestellt haben, wie, was brauchen sie denn, nicht mehr gestellt werden, weil die Frage eine katastrophale ist. Die Frage, was brauchst du, setzt schon die Behinderung und die Abhängigkeit voraus. Und ich war anderthalb Stunde hier und ich habe in der anderthalb Stunde bestimmt 20 Mal in Vorträgen und am Rande gehört, dass darüber geredet wird, was brauchen behinderte Menschen. Überlegen Sie mal, was damit schon transportiert wird. Und wenn ich Ihre Frage beantworte, dann würde ich sagen, wir müssen dahin kommen, dass wir die Worte wechseln, zum Beispiel sagen, was wollen behinderte Menschen. Das ist eine völlig andere Kategorie, etwas zu wollen. Und wenn Sie mich fragen, was muss sich in der Gesellschaft ändern, Machen Sie mal eben. Was muss sich gesellschaftlich ändern, damit das, was Sie wollen, das habe ich gerade deutlich gehört, damit das geschieht? Der erste Schritt ist, dass die Menschen, die behindert sind, deutlich Willen artikulieren und sich darstellen und von Profis umgeben sind, die die Behinderten nicht als bedürftige Menschen betrachten, sondern als wollende Subjekte, die einen eigenen Willen haben und damit Gesellschaft gestalten wollen. Das sind die ersten Schritte, finde ich.
Okay. Das bedeutet natürlich aber auch eine Haltungsänderung in sehr, sehr vielen Bereichen. Da ist jeder Einzelne gefordert, sind wahrscheinlich auch Einrichtungen, Institutionen gefordert und jeder einzelne Mitarbeiter, oder?
Ja, in der Tat. Also ich fütter da gerne nach. Ich bin nur Gast in Österreich, von daher darf ich nicht über österreichische Einrichtungen reden. Aber ich kann Ihnen sagen, in Deutschland haben wir eine langjährige Tradition davon, dass auch die professionelle Mentalität geprägt ist durch die ständige Frage, was brauchen die Behinderten? Was dazu führt, dass die ständig betreuen, dass immer darüber nachgedacht wird, was können wir noch für die Behinderten tun? Und die Qualität so mancher Einrichtungen scheint sich darin zu zeigen, und die Kostenträger scheinen das leider auch zu wollen, scheint sich darin zu zeigen, dass man ein möglichst umfassendes Betreuungssetting für Behinderte schafft. Nichts dagegen. Ich finde die Frage, was steht Behinderten zu, eine ganz zentrale. Aber eben, wenn wir aktivierend arbeiten wollen, wie das in der Sozialorientierung, wie wir das wollen, wenn wir aktivierend arbeiten wollen, dann brauchen wir innerhalb der Einrichtungen Settings, die ausdrücklich dazu beitragen, dass Behinderte selbst Dinge in die Hand nehmen können. Ich kriege Würde nicht durch das, was ich kriege, sondern nur durch das, was ich tue. Das muss man den Profis auch immer wieder sagen. Je mehr ihr für die Behinderten tut, desto weniger Räume schafft ihr, wo die Behinderten selbst was tun können. Die Behinderten selbst sind auch nicht glücklich, wenn ich sowas sage wie gerade. Bin gespannt, was Sie dazu sagen. Weil die oft sagen, aber es ist doch auch schön, betreut zu werden. Und es ist doch auch gut, wenn quasi auf der Grundlage unseres Handicaps wir das und das und das alles bekommen. Ja, die sollen alles das bekommen, was ihnen aus den Leistungsgesetzen zusteht. Klasse, dass sie gute Gesetze in Österreich haben, wir in Deutschland auch. Aber der andere Teil ist, dass um diese Leistungsberechtigung herum ein Setting gestrickt wird, wo die Eigenaktivität der behinderten Menschen absolut im Zentrum steht und wichtiger ist als die Aktivität der Profis. Das Prinzip, was ich immer dabei den Profis sage, heißt, arbeite nie härter als dein Klient. Und wenn... Ja, als Gag ist das immer gut, aber wenn Sie es ernst nehmen, wird es ganz schwer. wenn ich tatsächlich die in einem System vorhandene Energieverantwortung nicht zu mehr als 50% mir als Profi anziehe, muss ich eine andere Sicht auf meine Einrichtung haben, eine andere Sicht auf die Arrangements, die ich schaffe und eine andere Sicht auf die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, nicht die ich betreue. Allein die ich betreue, ist schon ein Relativsatz, den ich ungern sage. Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Wir haben ein Arbeitsbündnis und in dem Bündnis haben die Behinderten eine Rolle und habe ich als Profi eine Rolle.
Ich schaue in die Runde. Wenn es Wortmeldungen gibt, bitte zeigen, Hand heben, weil dann gibt es zwei Mikrofone, die, glaube ich, rechts und links zu den einzelnen Diskutanten und Diskutantinnen gehen. Jetzt frage ich mal den Hans-Jörg Hofer, so als derjenige, der vielleicht österreichweit den besten Überblick hat. Ist so dieser Ansatz der Sozialraumorientierung oder der richtigen Fragen, wie wir gerade von Dr. Hinte jetzt gehört haben, dass man nicht fragt, was brauchen Menschen mit Behinderung, sondern dass sie definieren dürfen, was sie wollen. Ist das ein Ansatz, der in Österreich grundsätzlich gelebt ist, jetzt übertrieben, aber ich würde sagen, mal versucht wird?
Ich glaube, versucht wird das schon. Es ist ein Gedanke, der auch in der UN-Konvention zum Ausdruck kommt, dass es darum geht, was will der Betroffene, aber auch darum geht, was kann die Gesellschaft dafür tun? Nicht, was braucht er, sondern was kann ich anbieten als Gesellschaft, um das Leben für den Menschen mit Behinderung besser zu machen? Und was will der Betroffene, dass die Gesellschaft ihm anbieten muss? Der Gedanke kommt in der UN-Konvention zum Ausdruck, glaube ich. Und die ist ja umgesetzt, also umgesetzt, sie ist ratifiziert, sie ist in einem Überwachungsmechanismus umgesetzt. Wir arbeiten dran, in dieser Umsetzungsgeschichte mit dem NAP, den ich schon erwähnt habe in der Früh, dem Aktionsplan für behinderte Menschen. Was ich vielleicht ein bisschen hervorheben möchte, ist so, dass wir in Österreich seit mittlerweile 19 Jahren eine Art persönliches Budget haben. Und zwar in Form des Pflegegeldes. Das Pflegegeld gebührt jedem, der einen Pflegebedarf aufweist. Das sind auch, natürlich nicht überwiegend, aber sind auch Menschen mit schwerer Beeinträchtigung, kognitiver, psychischer oder körperlicher Art.
nur für pflegerische
Leistungen. Ja, aber dieses Geld wird den Betroffenen ausgezahlt, Cash. Und es gibt keine Nachweisverpflichtung, was mit dem Geld geschieht. Das Einzige, was es gibt, ist eine Verpflichtung oder eine Kontrollmöglichkeit, wenn Verwahrlosung droht. Aber sonst ist der Mensch völlig frei in dem, wofür er dieses Pflegegeld verwendet. Natürlich sollte es für seine Pflege und Betreuung verwenden, aber es gibt keinen Nachweis im engeren Sinn.
Wenn man jetzt aber das Pflegegeld weiterdenkt in Richtung persönliches Budget, fährt der Zug in die Richtung oder eher nicht jetzt?
Also nicht in Form des Pflegegeldes, das wird sicherlich nicht in der Richtung gehen, aber Diskussion darüber, ob es sinnvoll ist, persönliche Assistenz zu vereinheitlichen zum Beispiel, darüber sind wir bereits im Gange mit den Ländern zu verhandeln, ob es sinnvoll ist, das auszuweiten auf eine Art persönliches Budget, diese Diskussion ist im Gange, die findet statt in der politischen Sphäre. Allerdings muss ich einen Satz dazu sagen, ich bin also ein Vertreter eines Bundes, einer Bundeseinrichtung. Wir haben ein föderales System in Österreich bekanntlich. Und die Aufteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern, in Deutschland ist es ähnlich wie in Österreich, macht die Sache nicht wirklich einfacher. Weil wir für viele Dinge, die eigentlich ganzheitlich gesehen werden sollten, nämlich die Bedarfe der Betroffenen und die Willensäußerungen der Betroffenen, eben nicht nur eine Kompetenz haben, wo ich leichter sagen könnte, okay, ich mache einen One-Stop-Shop, ich mache eine Anlaufstelle für alle in Betracht kommenden Leistungen. Das spielt die Verfassung aber nicht wirklich, weil sich die beiden großen Gesetzgebungsorgane, nämlich Länder und Bund, halt einfach eine Aufteilung vor 80 Jahren zurechtgelegt haben, die noch immer in Gültigkeit steht und die solche flexiblen Umgangsformen nicht gerade erleichtert, eigentlich fast verunmöglicht. Verfassungsänderung wird nicht leicht zu erreichen sein. Wir arbeiten daher so, dass wir schauen, dass wir möglichst wenigstens einheitliche Kriterien herstellen können. Und wir sind zum Beispiel gerade dabei, mit den Ländern gemeinsam zum Thema persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, aber auch außerhalb desselben, also auch in der Freizeit, einheitliche Kriterien möglichst zu finden, die für alle Belange des täglichen Lebens dann auch gleichermaßen Gültigkeit haben sollten. Wie schon erwähnt, das ist ein Punkt, wo wir zum Beispiel gerade in intensiven Gesprächen sind. Ich werde es morgen wieder für das Vergnügen haben, da weiter zu verhandeln. Aber auch dieser Prozess ist nicht ganz einfach. Das ist sehr mühevoll, es kostet viel Geld. Geld ist eine Ressource, die momentan eher in anderen Konnexen genannt wird, leider als jetzt Ausgabemöglichkeit. Die wird eher in Konnex mit Nicht-Ausgaben, mit Einsparungs- oder mit Ausgaben in anderen Richtungen versehen. Aber wir sind bemüht, auch da in die Richtung weiterzumachen. Ich denke, das geht in die Richtung eines persönlichen Budgets in einer bestimmten Form, ja.
Franz Wolfmeier, wenn man so auf die europäische Ebene schaut, ist das Thema der sozialraumorientierten Arbeit noch ein Thema oder ist das schon wieder ein Thema, das ein bisschen vorbei ist sozusagen, weil in Deutschland ist es ja schon sehr lange ein Thema, in Österreich beginnt es jetzt langsam ein Thema zu werden. Kann man da europaweit so einen Trend beobachten?
Was man beobachten kann, ist, dass es ganz klar ist, dass die Menschen dort leben, wo sie zu Hause sind, also die leben in Gemeinden. Und die Lebenswelten, die wir vielfach geschaffen haben, gerade in Deutschland, ist das sehr stark so, sind nicht in Gemeinden. Also das sind weg von den normalen Lebensumständen in Familien, in den sozialen Netzwerken, in denen Menschen üblicherweise aufwachsen. Also das beginnt bei den Schulen, große Sonderschulen, die Kinder kommen schon heraus, es geht weiter bei Berufsausbildung, bei Arbeit in großen Werkstätten, es geht weiter in Wohnheimen. Wir haben zum Teil in Europa noch Einrichtungen, wo 14.000, 15.000 Menschen wohnen, so wie in Bethel, in Bielefeld. Also das muss man sagen, das sind ja die Probleme, die wir lösen müssen als Dienstleister und als Politik und als Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen. Wir müssen Lösungen entwickeln, wie wir davon wegkommen. Und die stärksten Entwicklungen dieser Art sind natürlich einmal die UN-Konvention. Und da möchte ich noch auf etwas hinweisen, was die UN-Konvention wird so immer auch als ein Hilfsmittel gesehen. Das ist mehr. Die EU hat die UN-Konvention nicht in der Sozialabteilung, die Zuständigkeit dafür nicht in der Sozialabteilung angesiedelt, sondern in der Justizabteilung. Das heißt, es geht hier um Recht, es geht um einklagbares Recht. Und das ist, glaube ich, die Denkwende, die wir auch schaffen müssen in den Staaten. Wir müssen dahin kommen, dass wir die UN-Konvention nicht wieder als etwas, was ein bisschen sozial ist, in eine Sozialabteilung stecken. Und also das ist so ein Ansatz. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass europaweit der stärkste Ansatz zur Veränderung nicht aus einem Begriff wie Sozialraumorientierung kommt, es gibt ihn im Englischen auch gar nicht, sondern ich glaube, der ist sehr stark aus dieser deutschen Situation mit vielen Großeinrichtungen gekommen. Die stärkste Entwicklung kommt von Konzepten wie Antidiskriminierung und Deinstitutionalisierung. Und hier gibt es Staaten, die haben hier radikale Wenden geschafft und haben auch wirklich Prozesse in Gang gesetzt, die dazu führen, dass solche Systeme der Assistenz, der Unterstützung in Gemeinden aufgebaut wurden. England hat in einem Zeitraum von 15 Jahren mehr als 70.000 Menschen aus Heimen in gemeindenahe Lebenssituationen überführt quasi. Andere Staaten haben das auch getan. Also das sind so die stärksten Treiber, denke ich. Dazu gehört natürlich Ausbildung von Personal, dazu gehören die Haltungen der Dienstleistungsorganisationen. Dienstleistung verändert sich damit massiv, ist nicht mehr etwas, was an einem Ort ist, sondern ist etwas, was dorthin geht, wo die Menschen leben und wohnen.
Haltungen von Dienstleistungsorganisationen war für Professor Hinte so wieder ein Stichwort, da möchte ich einbringen.
Ich freue mich über Fortschritte in die Richtung, wie Sie die beschrieben haben. Gleichzeitig ist mein Eindruck, ich sage es jetzt für Deutschland, Sie können schauen, wie es in Ihrem Land ist, gleichzeitig ist mein Eindruck, dass die Umsteuerung, die wir uns mental wünschen, die wir uns methodisch wünschen, nur funktionieren wird in unseren Ländern, wenn sie über Geld gesteuert wird. Geld regiert die Welt, Leute. Das ist hier nicht anders als bei uns. Und wenn Sie weiterhin ein System haben, in dem unglaublich viel des Geldes, das drin ist, und auch in Ihrem Behindertensystem ist viel Geld drin, immer zu sagen, wir haben zu wenig Geld, ja, ich fighte auch immer für mehr Geld, aber es ist viel Geld im System. Aber überlegen Sie mal, was von diesem Geld in Administration, in Kontrolle, in Akquise, in Konkurrenz und in Berichtspflichten fließt. Das ist unglaublich, was bei Ihnen wie bei uns da abgeht. Also, wenn es gelingt, über Geld das System umzusteuern, und das wird nicht übers persönliche Budget gehen. Das persönliche Budget ist die fortschrittlichste Variante im konservativen Finanzierungsparadigma. Es ist fortschrittlich, deshalb haben wir jahrelang dafür gekämpft, aber es verbleibt in der konservativen Logik. Die konservative Logik heißt, die Angebote sind so, wie sie sind, und jetzt kann ich als behinderter Mensch entscheiden, welches ich mit welchem Geld annehme. Klasse, dass wir das haben. Was aber passieren muss, ist, die Angebotslandschaft muss sich verändern. Die Trägerlandschaft muss sich verändern, sie muss erheblich flexibler werden. Die Sonderwelten mit Großküche und eigenem Friedhof müssen sich auflösen. Es muss endlich gelingen, dass wir passgenaue Maßnahmen haben, die über Budgets und Pauschalfinanzierung finanziert werden und die dann letztlich auch sozialräumlich wirken. Meine These ist nur, wenn wir andere, kreativere Finanzierungsvarianten finden, die zum einen die Kontrolle verringern, die Kontrollnotwendigkeiten verringern und den Administrationsaufwand verringern und zum anderen die Träger dazu nötigen, ihre Angebote zu überdenken und zu flexibilisieren. Nur dann wird das mit der Inklusion klappen. Programmatisch ist das immer ein toller Kongressknaller, wenn man das sagt, aber die Welt sieht anders aus und auch bei Ihnen läuft es langsam, liebe Österreicherinnen und Österreicher, langsam.
Ich schaue mal in die Runde, dann kommt noch eine Nachfrage von mir. Eine Wortmeldung gibt es da hinten, glaube ich, gibt es eine weitere? Also kreative Finanzierungsmöglichkeiten. Wenn Sie sagen, persönliches Budget ist so mal nicht der richtige Weg, was wäre dann die kreative Finanzierungsmöglichkeit, für die Sie einstehen?
Also erstmal nochmal zum persönlichen Budget. Wenn Sie mich referieren, dass ich gesagt hätte, es sei nicht der richtige Weg, würde ich sagen, knapp daneben ist auch vorbei. Also es ist die fortschrittlichste Variante in der herkömmlichen Finanzierungsform. Insofern gut, dass wir das erreicht haben. Ja, und ich würde gerne gleichsam das Finanzierungsparadigma wechseln. Ich würde nicht mehr über einen Leistungsanspruch eine ganz bestimmte Trägerlandschaft finanzieren, sondern ich würde über Einrichtungsbudgets, über sozialräumliche Budgets und über Pauschalfinanzierungen für Leistungspakete den Trägern Veränderungsnotwendigkeiten auferlegen. Also um es vereinfacht zu sagen, das ist ein eigener Vortrag, das mache ich jetzt in 2 Minuten, hochgradig gefährlich, weil es missverständlich ist. Wenn es für ein bestimmtes Gebiet, für eine bestimmte Menge von Menschen mit Handicaps, eine bestimmte Menge an Geld gibt, die flexibel bewirtschaftbar ist, wofür man genau das tun kann, was dem Willen der Menschen entspricht, den Möglichkeiten der Profis und den Ressourcen des Sozialraums. Also wie gesagt, nicht nach Leistungssegmenten aufgeteilt, nicht nach ganz bestimmten Handicaps in 34 Varianten zergliedert, nicht nach Trägernotwendigkeiten zergliedert. Wenn es also flexibel bewirtschaftetes Geld gibt, das den Ansprüchen genügt, das ich gerade gesagt habe, können wir ganz andere neue Systeme schaffen und dann kann das mit der Sozialraumorientierung und der Inklusion funktionieren. Solange aber die Trägersysteme weiterhin engagiert und flexibel bleiben und solange die Profis, die dort arbeiten, gleichsam ihre Qualität darin sehen, genau das Segment zu bedienen, für das sie eingestellt sind, werden wir die Flexibilität und die Kreativität nicht hinbekommen. Dass solche Finanzierungsformen Mut brauchen seitens des Gesetzgebers, ist mir klar. Wir üben da in Deutschland auch. Wir haben jetzt in 2, 3 Städten die ersten Einrichtungsbudgets. Wir haben in einigen Städten die ersten kleineren Budgets für sozialräumliche Einrichtungen. Und es ist uns an einigen Stellen gelungen, für eine bestimmte Menge von Behinderten, die dem zugestimmt haben, dieses Geld zu Bündelleistungen zusammenzufassen, die dann dazu dienen, im Sozialraum eine Gestaltungsarbeit zu machen. Das, was heute unter fallunspezifische Arbeit ganz leicht schräg auf der Folie stand. Das sind zögerliche Versuche und ich würde die gerne unterstützen und freue mich, wenn anderswo sowas auch versucht wird.
Vielleicht hängen wir es an einem Beispiel auf, wenn die Frau Wimmer in so einem Bezirk leben würde, wo dieser neue Versuch gestartet wurde in Deutschland. Wie, welche Wege stehen für Sie frei, damit sie zu dem kommt, was sie will?
Zunächst mal, in dem Moment, wo es eine solche Finanzierungsform gibt, wird es eine Menge an professionellen wie auch ehrenamtlichen Kräften geben, die so gut ausgestattet sind, dass sie nicht dafür werben müssen, diesen Fall zu bekommen. Das ist schon mal wichtig. Das Zitat, das heute auf der Folie stand, fand ich richtig. Es geht immer um Fälle und solange es um Fälle geht, müssen Sie alle als Träger darauf warten, dass Fälle kommen. Sie sind dann nicht mehr ein Fall, sondern Sie sind ein in diesem Sozialraum lebender, leistungsberechtigter Mensch, wie ich auch. Und Sie schauen, dass Sie die Angebote, die Ihnen zustehen und die Ihnen entsprechend auch bekommen. Es muss dann Instanzen geben, die dafür zuständig sind, die zu schaffen. Diese Instanzen sind aber nicht vorhandene Immobilien, wo man ihnen ein ganz bestimmtes, ausgewähltes Segment gibt, sondern das sind zum Beispiel Vereine, die Zuschüsse kriegen, wenn sie Menschen mit Handicap mit aufnehmen. Das sind zum Beispiel öffentliche Einrichtungen, die für alle da sind und die dann, wenn sie ein bisschen mehr Geld hätten, auch noch die klassische Rampe bauen könnten oder ein Setting machen könnten, in dem behinderte Menschen mit unterschiedlichen Handicaps reinkommen. Das heißt, alle Einrichtungen vor Ort hätten die Möglichkeit, mit diesem flexiblen Geld inklusiv solche Angebote zu gestalten. Nicht nur die Behindertenspezialisten. Wissen Sie übrigens, wer die größten Gegner einer solchen Finanzierungsform sind? Die Träger der Behindertenhilfe. Die Träger der Behindertenhilfe, die sehen im doppelten Sinne ihre Fälle schwimmen. Und insofern ist das, was ich jetzt hier gerade locker mal runter erzähle, in keiner Weise einfach zu machen, sondern es setzt voraus, dass die Träger der Behindertenhilfe lernen, wenn es solche Finanzierungsformen so gibt, andere Formen der Unterstützung und zwar innerhalb der Regelsysteme zu schaffen. Vielleicht ahnen Sie, was das für ein Veränderungsbedarf ist.
Franz Wolfmeier möchte direkt darauf was und dann kommen ein paar Wortmeldungen aus dem Publikum. Okay.
Ja, ich möchte dazu sagen, dass Ihr Modell ein Modell ist und ich denke, es gibt andere, die genauso tauglich sind und es braucht also eine Bewertung von Modellen und ich glaube, wir haben hier viel zu lernen. Was ich für wesentlich halte, ist, dass es auch im Sinne der UN-Konvention, dass es gelingt, das spezielle Know-how und das spezielle Wissen, das es braucht, um barrierefreie Umwelten zu gestalten, um Mitarbeiterinnen in Geschäften und in Betrieben zu befähigen, dass sie ihre Kollegen und Kolleginnen unterstützen oder dass sie Kunden und Kundinnen mit Behinderungen bedienen können. Dieses Know-how müssen wir in die Betriebe bringen, in die Gemeinden und dorthin. Und dafür müssen wir Rahmenbedingungen schaffen. Als Dienstleister selbst sehe ich auch die Notwendigkeiten, die Dienstleistung hat. Und es ist so, dass Dienstleister ganz normale Betriebe sind, die das volle Risiko für ihre Geschäftsführung tragen. Das nimmt uns niemand ab, das nimmt uns die öffentliche Hand nicht ab. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit haben, gut zu wirtschaften und ein System, das es ermöglicht, dass Menschen mit Behinderungen sich aussuchen, dass sie die Wahl haben, von wem sie die Dienstleistung haben wollen, ich denke, das ist kein so schlechtes.
Das ist ein Fortschritt, ja. Gut, ich schaue mal, nehme die eine Wortmeldung von hinten. Bitte sehr.
Ja, grüß Gott. Also ich finde diese Tagung sehr gut gelungen heute. Allerdings möchte ich eben dazu anmerken, dass mir in diesem ganzen Diskurs die maßgeblichen Leute fehlen, die für die Gesetzgebung eben auch verantwortlich sind. Und über die gesetzlichen Rahmenbedingungen wurde ja praktisch nicht so richtig gesprochen. Diese müssten ja, denke ich, auch verändert werden. Und das Zweite ist die innere Haltung, die die Träger eben verändern müssten. Da hätte es einen Kongress gegeben von der RSDB zum Thema Quality of Social Services. Meiner Meinung nach zeigte das, dass die einzelnen Träger nicht ganz noch dazu bereit sind, sich da zusammenzutun, weil dieser Kongress wurde eben verschoben auf 2013 mangels an Interesse. Danke.
Es ist eine zweite Wortmeldung gegeben. Ich sehe nicht mehr das so schlecht, weil wir ein bisschen geblendet werden. Okay. Momentan nicht, aber Sie können zwischendurch die Hand heben. Wir nehmen dann die Wortmeldungen eins. Ah doch, na, dann nehmen wir die bitte gleich her von der Frau Platzer und dann links noch eine zweite.
Einen Wappen, den Mann. Weh.
Entschuldigung.
Weh. Se kommen dev.
Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, Bettina. Wie soll das zustande kommen? Wie soll das persönliche Budget umgesetzt werden und wann? Und die Frage geht an den Mann, hast du gemeint? Hast du gemeint wahrscheinlich an Herrn Hinte? Nehmen wir Herrn Rutloff.
Ich weiß.
Oder Herrn ja, wir nehmen die Frage einfach da herauf aufs Podium, würde ich vorschlagen. Also wann soll das persönliche Budget kommen? Wahrscheinlich ein Wunsch, der gerade in Österreich für Menschen mit Behinderung ein sehr großer Wunsch ist. Sie haben vorhin gemeint, es gibt Entwicklungen, zarte Entwicklungen in die Richtung, dass vielleicht bundesweit einmal auch die Idee dieses persönlichen Budgets umgesetzt wird. Aber trauen Sie sich da einen Zeitraum anzugeben?
Nein. Das ist eine politische Entscheidung, die ich nicht als nicht vorwegnehmen kann, aber wir arbeiten in die Richtung einer Vereinheitlichung der Kriterien für persönliches Budget und persönliche Assistenz vor allem mal zunächst und das ist dann der erste nächste Schritt. Das wird wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr sein, aber wir sind dran, das mit den Ländern gemeinsam zu schaffen. Es gibt einen Beschluss im Parlament, dass das gemacht werden möge. Da steht aber auch drinnen, dass das im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen auch die finanziellen Aspekte zu überlegen sind. Und die nächsten Finanzausgleichsverhandlungen sind nicht heuer, nicht 13, sondern erst im Jahr 14 für die Jahre 15 folgende. Das heißt, realistischerweise kann man Budgets dafür, und das kostet relativ viel Geld, nicht in den nächsten ein, zwei Jahren darstellen. Aber die Vorarbeiten, Kriterien zu erstellen, die gemeinsam gelten sollen, finden bereits jetzt statt. Einen genauen Zeitplan, wann das eingeführt werden wird, kann ich noch nicht geben.
Franz Wolfmeier, gibt es ein europäisches Land, wo quasi diese Idealvorstellung schon gelebt wird, dass Menschen mit Behinderungen Geld haben, mit dem sie sich die Assistenzleistungen von wem auch immer einkaufen können, nach eigenen Entscheidungen?
Ja und nein. Also ich denke, Holland hat eine sehr gute Entwicklung gemacht, aber fährt das jetzt völlig zurück im Zuge der Sparmaßnahmen. Es gibt in vielen Ländern für manche Gruppen solche Ansätze. Also in Norwegen im Zuge der Deinstitutionalisierung, wo innerhalb von 5 Jahren die Menschen in die Gemeinden zurückgeholt wurden, ist ein Riesenverband von persönlichen Budgetbeziehern entstanden, die sich auch selbst organisieren. Ich glaube, die haben mittlerweile 5.000 Mitglieder. Also dort gibt es funktionierende Systeme, wo man sich was anschauen kann. Ich möchte vielleicht nochmal zurück zu dieser Frage der Politik. Ich halte das für ganz entscheidend. Das muss uns wieder gelingen, in die Diskussion mit Politikern und Politikerinnen zu kommen. Aber wir gewinnen sie nicht und wir lassen es auch durchgehen. Ich denke, man muss überall noch einmal ganz klar machen, dass diese Thematik hier eine ganz zentrale ist. Sie betrifft 15% der Bevölkerung und die Angehörigen. Und ich glaube, viele Menschen, die in der Politik tätig sind, wissen noch gar nicht, wo die Probleme überall liegen. Also zum Beispiel, was hier angesprochen wurde, eines der entscheidenden Probleme in Österreich, und ich glaube, das ist sogar noch etwas größer als in Deutschland, ist die Aufsplitterung der Zuständigkeiten. Der Bundesbehindertenbericht 2008 hat ein Zuständigkeitsschema. Und wenn Sie das anschauen, dann schlackern allen die Ohren, die das sehen. Und da sind überall Lücken, wo die Menschen durchfallen. Und wenn Sie zu einer Behörde gehen und eine Leistung brauchen, dann müssen Sie schon wissen, wofür diese Behörde zuständig ist. Das Leben lässt sich nicht aufteilen. Und ich denke, diese Botschaft müssen wir klar rüberbringen. Das ist etwas, wo wir eine starke politische Bewegung brauchen. Und das kann man nicht in Bund-Länder-Verhandlungen so leicht abhandeln. Also ich denke, wir müssen uns miteinander bei solchen Gelegenheiten nachher, aber auch vorher vor nächsten Konferenzen überlegen, wirklich, wie wir aktiv als beteiligte Politiker und Politikerinnen hereinbekommen, damit sie auch die Themen verstehen. Auf europäischer Ebene gelingt das schon sehr gut, in manchen Staaten gelingt das auch, in Österreich leider sehr schlecht.
Herr Dr. Hinter, direkt auf. Ich finde das sowohl, wie Sie das System beschrieben haben, als auch die Rolle der Politik, auch für Deutschland zutreffend. Also von daher schöne Beschreibung. Die Frage ist nur, wenn Sie mit Politikern reden, was wollen Sie denn sagen? Sie haben gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass in dem System immer wieder Lücken drin sind. Jawohl. Und das ist genau die Dynamik eines versäulten Systems. Die Dynamik eines versäulten Systems besteht immer darin, je mehr Säulen Sie haben, desto mehr Lücken haben Sie. Und wenn Sie jetzt auch als Interessenvertretungen für ganz bestimmte Lücken neue Säulen fordern und die sogar politisch kriegen würden, wissen, was die Folge ist, es gibt wieder neue Lücken. Das heißt, Sie müssen von der Politik ein System fordern, das nicht die 137. Säule bringt, wo bisher die Lücke war, sondern Sie müssen ein integriert arbeitendes System fordern, wo die verschiedenen Finanzierungsstränge über intelligente Varianten gebündelt werden. Das bringt einerseits Probleme, genau wie bei uns, ganz gruselig, Bundes-, Landes-, kommunale Ebene, allein wie die schon miteinander interagieren oder nicht interagieren, ist ein Drama. Schwieriger aber noch bei uns sind die Gesetze. Die Gesetze, in denen die Leistungen festgeschrieben sind für ganz viele verschiedene Bedarfsgruppen. Und jedes Jahr tauchen 2 neue Bedarfsgruppen auf, die auch noch den Finger heben, über ihre politische Lobby durchsetzen, dass die auch noch mit dem Halbsatz ins Gesetz kommen. Und was haben sie? Wieder 2 neue Säulen und wieder 3 neue Lücken. Ich weiß es und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, es gibt immer 2 Elemente, mit denen man arbeiten muss, wenn man über so ein Thema redet. Erstens, was steht den Menschen zu? Also nicht, was brauchen sie, sondern was steht ihnen zu? Und dafür brauchen wir gute Gesetze, die Rechtssicherheit geben. Das ist aber nur der eine Teil. Wir haben viele Jahre genau das errungen. Das sind Errungenschaften eines modernen Sozialstaats, dass wir gute Leistungsgesetze haben, die benachteiligten oder bedürftigen Menschen Rechte geben, die nicht erbitten müssen, sondern die da sein müssen. Erstens. Wir haben aber zweitens, was fehlt ist, wir haben zu wenig daran gearbeitet, das mit intelligenten Finanzierungen zu unterfüttern. Und die Folge ist, dass wir heute zum Teil gute bis sehr gute Leistungsansprüche haben, die aber in einer Art und Weise gewährt werden, ganz viel Kontrolle und vor allen Dingen in einer Art und Weise durchgeführt werden, die all dem widerspricht, was wir methodisch seit 20, 30 Jahren sagen. Das gilt es zusammenzuführen. Ich sage also nicht, wenn ich Ihren Einwurf richtig verstehe, ich würde gerne ordentlich darauf eingehen, ich sage also nicht, schafft Leistungsgesetze ab oder fördert nicht auch noch das oder jenes Handicap. Dafür brauchen wir Grundlagen, ja, aber allein das schafft im System nicht den Wechsel. Ganz im Gegenteil, es zementiert das versäulte System. Zusammengefasst, Ich habe nichts dagegen, wenn wir für jede Bedarfsgruppe noch einen neuen Halbsatz ins Gesetz reinfügen, wenn dann wir integrierte Finanzierungsstränge haben, wo diese Bedarfsgruppe dann auch mit drin vorkommt. Aber das Stricken dieser Finanzierungsstränge über Bund, Land und kommunaler Gebietskörperschaft hinweg. Und, Achtung, noch wichtiger, das sage ich gerade in diesem Raum hier immer gerne dann, noch wichtiger, der Umbau der Trägerlandschaft, die derzeit geradezu auf Bedarfsgruppen spekulieren oder ganz bestimmte Plätze vorhalten und die vollkriegen wollen, der Umbau der Trägerlandschaft ist ein wesentliches Element, wenn wir mehr Leistungsgerechtigkeit herstellen wollen.
Bleiben wir vielleicht bei diesem Umbau der Trägerlandschaft in Deutschland, damit man den Vergleich ein bisschen zu Österreich ziehen kann. Da ist es wahrscheinlich ähnlich von der Trägerstruktur und in den Gebieten, wo die Sozialraumorientierung mehr oder minder als Projekt oder als Nichtprojekt schon gelebt wird. Wie hat sich da die Trägerlandschaft verändert? Hat sie sich verändert oder sind da einfach neue Systeme dann entstanden?
Ich habe das vorhin schon gesagt, wir sind am Anfang. In der Jugendhilfe haben wir jetzt 10 Jahre gut geübt und haben einiges gelernt und können ungefähr sagen, wie wir dort mit den Finanzierungssträngen anders umgehen können und wie eine Trägerlandschaft sich neu entwickelt. In der Behindertenhilfe sind wir schlichtweg am Anfang. In Hamburg gibt es jetzt ab nächstem Jahr ein Modellprojekt, wo in einem Sozialraum 200 leistungsberechtigte behinderte Menschen gesagt haben, wir sind bereit, das Geld, das wir aus verschiedenen Leistungssträngen bekommen, in ein Budget zusammenzufassen und das in einem Raum in guter Weise zu verwenden.
Wer ein Beirat, der von denen selbst. Und wer verwaltet dieses Budget dann?
Ein Budget, das ist mir ganz wichtig, ein Budget, das bei den Leistungserbringern liegt und deren Verwaltung von Beiräten mitbestimmt wird, wo die behinderten Menschen drin sind. Aber das Budget liegt beim Leistungserbringer, nicht beim Leistungsempfänger. Ich finde das ganz wichtig, weil die Leistungserbringer müssen nämlich mit diesem Budget auf die ständig wechselnden Bedarfe der Menschen so flexibel eingehen können, dass man denen auch nachkommt. Das heißt, das Budget muss beim Leistungserbringer liegen, aber er muss klare Vorgaben haben, wie er sich zu entwickeln hat. Also um ein Beispiel zu sagen, die klassische Werkstatt für Behinderte braucht bislang natürlich immer ganz klar die Attestierung, dass der behinderte Mensch ein Fall für die Werkstatt für Behinderte ist. Und genau darauf muss er seine Leistung richten. Das heißt, er ist immobilienorientiert, der muss gucken, dass es in der Werkstatt klappt und der muss schauen, dass die Menschen dort Sinnvolles tun und gerne hinkommen. So, und noch ein paar andere Dinge mehr, aber es ist auf die Werkstatt konzentriert. In dem Moment, wo der nicht mehr für den einzelnen Menschen bezahlt wird, sondern eine Ausfinanzierung hat für, sagen wir, 20 Plätze, mit dem gleichzeitigen Leistungsauftrag, mit diesem Geld, das er hat, mindestens die Hälfte der Plätze als Außenarbeitsplatz zu schaffen, dann kann der mit dem Geld, platt gesagt, machen, was er will und er kann hoch mit guten Betrieben vor Ort, und die gibt es, die bereit sind, das zu machen, mit solchen Betrieben Agreements schaffen, in denen solche Außenarbeitsplätze geschaffen werden. Das ist nur ein Beispiel. Sie können das für jedes Wohnheim durchdeklinieren. Sie können das für jede stationäre Einrichtung durchdeklinieren. Sie können das für jede Behinderung durchdeklinieren. In dem Moment, wo die Leistungserbringer flexibles Geld haben, das nicht nur ausschließlich über Fälle fließt und sich auf bestimmte ausgegliederte Handicaps bezieht. In dem Moment werden Leistungserbringer sozialräumlich tätig und sie nutzen die Ressourcen um sie herum und ganz wichtig, sie gehen Kooperationen ein. Bei uns haben wir eine durch, keine Ahnung, ob das bei Ihnen auch so ist und ob man sagen darf, bei uns haben wir eine durch Konkurrenz geprägte Landschaft. Die Träger lieben sich nicht so wahnsinnig großartig, auf Kongressen treten die gern gemeinsam auf, aber wenn es darum geht, gleichsam Plätze zu besetzen oder Fälle zu kriegen oder Einfluss zu kriegen, konkurrieren die miteinander. In dem Moment, wo es gemeinsam bewirtschaftete Budgets gibt, kooperieren die miteinander und plötzlich ist es möglich, dass ein Mitarbeiter aus der einen Einrichtung, der dort mit dem behinderten Menschen 4 Jahre gearbeitet hat, dann, wenn der behinderte Mensch die Einrichtung wechselt, nicht einen neuen Betreuer bekommt, sondern der Betreuer folgt dem Menschen. Wir brauchen Systeme, in denen die Menschen, in denen nicht die Menschen sich dem System anpassen müssen, sondern die flexiblen Personen in dem System den betreuten Menschen folgen. Und das geht mit einem Budget, aber wenn Sie mich fragen, wie sind die Erfahrungen im Behindertenbereich? Spärlich. Wir üben seit 2 Jahren.
Franz Wolfmeier dann darauf und ich schaue wieder mal ins Publikum. Ja. Eine 10 Minuten, Viertelstunde, machen wir eins. Gibt es noch Anfragen?
Ich möchte etwas dazu sagen als Antwort. Es ist natürlich eine andere Situation, wenn man ein Land hat, das so ein hochentwickeltes Behindertensystem, Betreuungssystem hat wie Deutschland, wie Frankreich. Österreich hatte das nicht und daher hatten wir Gegenden, wo wir was völlig Neues entwickeln konnten. Und das heißt, wir haben zum Teil also meine Region, die Oststeiermark, ist eine Region, wo ich sagen würde, ihr Sozialraummodell ist verwirklicht. Wir haben andere Finanzierungsmodelle, wo wir die Finanzierungen von den unterschiedlichen Kostenträgern, die zuständig sind, zusammenführen und wo wir praktisch wieder für ein ganzheitliches Leben sorgen in der Unterstützung der Menschen in ihren Gemeinden. Und ich denke, solche Systeme muss man sich anschauen und vergleichen. Aber ich gebe Ihnen ganz recht, das Schwierige ist dort, wo hochentwickelte Systeme sind, die ausfinanziert sind. Dort gibt es Geschichte und ich glaube, in Deutschland sind ja ungefähr 300.000 Menschen in Werkstätten für Behinderte. Ich kann mich noch erinnern, wie wir gestartet haben, habe ich neidvoll nach Deutschland geschaut und habe mir gedacht, das brauchen wir auch. Wir haben das Geld nicht gehabt und wir haben andere Lösungen entwickelt und heute vermitteln wir jedes Jahr 270 Menschen mit Behinderungen neu in die Wirtschaft und unterstützen die, die dort arbeiten. Also das sind andere Systeme und ich denke, man muss sie beschreiben und vergleichen. Was ich noch sagen möchte zur europäischen Situation, in Europa, wir vertreten als ESPD Mitglieder in 34 Staaten. Da sind sehr viele Mitglieder dabei in Staaten, wo das ganz ähnlich ist. Die hatten nichts. Und wo wir jetzt versuchen, diese Systeme neu aufzubauen, im Sinne dieser Sozialraumorientierung, aber auch mit anderen Finanzierungen. Also, und da ist einiges gelungen. In den traditionellen Staaten, in den zentralen europäischen und nordeuropäischen ist es schwieriger.
Gut, 1, 2, 3 habe ich gesehen und vorne war das eine Wortmeldung auch?
Okay. Ich wollte den Herrn Hinde fragen und da habe ich mitgeschrieben, was Sie gesagt haben, wie der Wille der Menschen mit den Möglichkeiten der Profis abgestimmt wird. Weil so viel ich weiß, ist bei diesen Aushandlungsprozessen sind ja die Menschen gar nicht beteiligt.
Können wir gleich darauf antworten.
Wie kommen Sie darauf, dass Sie nicht beteiligt sind?
Also zumindest weiß ich, dass ich arbeite in der Jugendwohlfahrt und die betroffenen Menschen sind beim Aushandlungsprozess nicht beteiligt.
Ich weiß nicht, wo Sie in der Jugendwohlfahrt arbeiten, aber
wir sprechen, nein, Sie haben hier gesagt, der Wille des Menschen muss abgestimmt werden mit den Möglichkeiten der Profis.
Genau so meine
ich. Und auch, hier sehe ich die Gefahr, dass diese Leistung, die dann erbracht wird, nicht dem Willen des Menschen entspricht, sondern eben der Möglichkeiten der Profis, also passgenau dann für die Einrichtungen wird.
Ja, jetzt verstehe ich Ihr Bedenken. Also zunächst mal zu dem ersten Teil, damit da kein Missverständnis entsteht. Ja, natürlich sind die Menschen beim Aushandlungsprozess dabei und ich weiß nicht, wo Sie diesen Halbsatz meinten, gehört zu haben. Ich habe ihn nicht gesagt, ganz im Gegenteil. Langsam, eins nach dem anderen. Also.
Oder vielleicht machen wir es so.
Nee, das machen wir so. Das machen wir jetzt. Also. Zunächst mal, Sie haben mich richtig zitiert. Jawohl. Aber die in Ihrer Frage enthaltene Suggestion, nämlich, dass die Menschen nicht dabei seien, das habe weder ich gesagt, noch ist das Bestandteil dieses Konzepts, ganz im Gegenteil. Dieses Konzept ist ein offenes Konzept, ein sehr offensives Konzept, in dem es immer darum geht, dass zum Beispiel die Aushandlungsprozesse dort stattfinden, wo die Menschen wohnen. In den herkömmlichen Systemen finden ganz häufig die Aushandlungsprozesse als Auswärtsspiele für die behinderten Menschen statt. Wir versuchen in den Kontexten, wo ich arbeite, immer darauf zu achten, dass wenn das, was Sie gerade sagen, ausgehandelt wird, an den Orten stattfinden, wo die behinderten Menschen bestimmen können, dass es stattfindet. Nicht unwichtig, damit die auf Augenhöhe kooperieren können. Zu dem Teil, den Sie gesagt haben, ja, wenn der behinderte Mensch oder überhaupt ein leistungsberechtigter Mensch einen Willen äußert, dann muss man sehen, was tatsächlich möglich ist. Es gibt ein paar Willen, das geht nicht. Ja, und dann muss man verhandeln. Und die Willen sind berechtigt und die haben auch Hintergrund und die sind moralisch in Ordnung. Und es gibt ein paar institutionelle Handicaps, die das erschweren. Da muss man Möglichkeiten finden, das miteinander abzustimmen. Und genau das habe ich in dem Satz gemeint. Und insofern haben Sie mich in der Tat richtig zitiert.
Und wenn wir vielleicht noch abschließen, wie wird sichergestellt, dass der Wille des Menschen mit Behinderung auch wirklich bestimmendes Moment ist in diesem Prozess?
Erstens, die professionellen Fachkräfte müssen ausdrücklich sich darum bemühen und über ein breites Instrumentarium verfügen, diesen Willen überhaupt herauszufinden. Die meisten Menschen, zumindest in Deutschland, in Österreich weiß ich nicht, wie es ist, die meisten Menschen haben in ihrem Leben nicht gelernt zu sagen, ich will. Ich glaube, Sie Österreicher sind noch höflicher als wir. Sie sagen, ich hätte gerne oder es wäre schön, wenn ich haben könnte oder vielleicht dürften wir. zu sagen, ich will, ist nicht einfach. Und gerade ein Mensch, der in seinem Leben viel an Elend, an Not und an Behinderung erlebt hat, hat oft nicht gelernt zu sagen, ich will, sondern er hat gelernt zu bitten. Das heißt, der erste Schritt ist ganz häufig, dass die Profis mit dazu beitragen, dass leistungsberechtigte Menschen überhaupt erst ihren Willen formulieren können. Das ist der erste Schritt. Wenn das geschafft ist, ist schon mal richtig viel gewonnen. Zweitens, es braucht dann Systeme, in denen tatsächlich überprüft wird, das können Sie über Formulare machen, über Verfahren machen, über ein gutes Controlling, ob das, was anschließend als Maßnahme herauskommt, tatsächlich bezogen ist auf den in der Akte festgehaltenen Willen des Betroffenen. Und das muss abgezeichnet oder zumindest genehmigt sein von den Betroffenen. Das ist nicht einfach. Auf jedem Kongress kriegen Sie, wenn Sie das sagen, Beifall. Aber in den Systemen sind wir weit davon entfernt, das so zu machen. Weil es erfordert einen ganz anderen Controlling-Aufwand und es erfordert eine ganz andere Art der Gesprächsführung und es erfordert eine andere Art des Fallpfades innerhalb der Institution. Also nicht ganz einfach, aber möglich. Und das Dritte, was wichtig ist dabei, damit das passiert, was Sie wollen und was ich auch will, ist, dass wir dann, wenn klar ist, was der Mensch will, dann, wenn klar ist, welche Leistungsberechtigung er hat, dass die Systeme das in einer Art und Weise schaffen, die nicht naiv ist, sondern die tatsächlich, sag mal, realitätsangemessen ist. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will geschützt wohnen. Ja klar, klasse. Aber das kann ich auch in der Einrichtung draußen machen, wie Bethel, Sie das gerade gesagt haben, Bethel in Bielefeld, 17.000 Menschen auf dem Berg. Das kann ich auch auf andere Art und Weise machen. Ebenso, wie wir das sozialräumlich möchten. Das heißt, der dritte Schritt ist, wir brauchen anschließend Unterstützungs- und Helfersysteme, die auf der Grundlage des Willens eine inklusive Lösung schaffen. Und da brauchen wir Kreativität in den Systemen, weil das können wir den betroffenen Menschen nicht aufbürden. Diese drei Punkte müssen zusammenkommen. Und glauben Sie mir, das ist nicht einfach. Allein das darzustellen, braucht schon ein bisschen mehr Zeit als diese 5 Minuten hier.
Frage die Frau Wimmer, meiner rechten Seite. Wir haben gerade vorher gesagt, man soll nicht sagen, ich brauche. Und ich schätze so ein, dass Sie wahrscheinlich eher sagen, ich will. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sagen, ich will das und das und das?
Also ich habe auch lange Zeit gebraucht, um das zu lernen, dass ich sage, ich will das, weil es mir zusteht oder ich will es, weil ich es brauche, um gewisse Dinge so zu machen, wie ich sie machen möchte. Aber seit ich das kann und das gelernt habe, geht es mir besser und ich komme viel besser zu meinen Zielen. Und ich verschaffe mir durch das auch mehr Gehör. Wenn man wirklich dasteht und sagt, ja, ich hätte gern, weil ich ja so arm bin, dann sagen die, ja, okay, wir bearbeiten Ihren Antrag in 3 Wochen, aber es geschieht nichts. Aber wenn man wirklich sagt, ich will, dann passiert das. Und
so zum Abschluss, ich will, wenn wir jetzt noch einmal zur einleitenden Frage zurückgehen, ob sinnvoll ist, diese Sozialraumorientierung in Österreich jetzt sehr forsch weiter zu verfolgen, ob man eher die Finger davon lassen soll oder ob es etwas ist, wo man näher drauf hinschauen soll. Was würde da Franz Wolfmeier auch als Geschäftsführer der Chance B in der Oststeiermark sagen? Ist das ein Thema, das interessant ist für Träger, für unsere Struktur, weil das verlangt ja sehr viel Kreativität und doch auch sehr viel Änderung in Haltungen, in Budgetflüssen, Controlling etc.?
Also ich denke, auf jeden Fall damit beschäftigen. Und es ist ja auch so, ich denke, in meiner Organisation und in meiner Region ist vieles von dem umgesetzt. Was ich generell sagen möchte, ist, dass alle Entwicklungs- und Veränderungsprozesse hohe Aufmerksamkeit brauchen. Und das ist etwas, was ich im Moment nicht verspüre. Also das heißt, es braucht hohe Aufmerksamkeit von der auch von der Politik, auch von der Verwaltung, von den Organisationen selbst. Und etwas, was ich als Gefahr sehe, das möchte ich hier auch noch einbringen, weil wir hier überhaupt nichts Negatives eigentlich noch besprochen haben. Wir haben als ERSPD sehr dafür gesorgt, dass in Europa keine Großeinrichtungen mehr gebaut werden, dass viele Großeinrichtungen geschlossen wurden bereits, dass die Menschen mit Dienstleistungen in ihren Gemeinden leben können. In Zeiten der Krise sind diese Menschen in Gefahr. Wir erleben heute in Bulgarien, dass Menschen, die jetzt nicht mehr in Institutionen wohnen, mit einem Jahresbudget von 2.500 Euro ihre Dienstleistung bezahlen müssen und überleben müssen. Das ist unmöglich. Die verhungern und erfrieren. Und solche Gefahren sind da, wenn wir nicht ein wertorientiertes, klares politisches Konzept haben und wenn wir nicht Bürger und Bürgerinnen haben, die das einfordern, wieder im Sozialraum, dass sie sagen, ich kenne diese Frau, die braucht diese und diese Unterstützung und wir stehen dafür ein. Also das ist etwas, was mit diesem gesamten Konzept ganz neu ist. In Großeinrichtungen fällt das sofort auf, wenn dort nicht mehr geheizt wird oder so. Wenn jemand allein in einer Gemeinde wohnt, in seiner Wohnung, fällt das nicht mehr auf.
So, ein letzter Blick. Ich glaube, zwei Wortmeldungen haben wir noch nicht reingenommen oder hat sich das erübrigt inzwischen? Bitte.
Also ich möchte da gleich anschließen an den Franz Wolfmeier. Wir haben momentan ja die Situation, dass wir weniger darüber nachdenken können, was es an Fortschritten in den nächsten Jahren gibt, sondern wie wir Rückschritte verhindern können. Wir haben in der UN-Konvention, beispielsweise über die UN-Konvention geredet, und da haben wir in der Steiermark die Situation, dass durch die Kürzungen des letzten Jahres die UN-Konvention laut Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz in gleich 8 Paragraphen verletzt wird. Ja? Jetzt gibt es zwar einen Aktionsplan auch für die Steiermark zur Einhaltung der UN-Konvention, ich nehme aber nicht an, dass da drin steht, dass sämtliche Kürzungen zurückgenommen werden, was aber eigentlich sein müsste, um allein diese 8 Verletzungen rückgängig zu machen. Also ich denke mir, um abzuschließen, weil die Zeit ist fortgeschritten. Was wir brauchen, ist eine ganz starke Lobby, einerseits von Selbstvertretern, Selbstvertreterinnen, andererseits aber natürlich auch von Trägern, die die Rechte, und um Rechte geht es, von Menschen mit Behinderungen einfordern und die endlich einmal bewirken, dass diese Rechtsverletzungen, die ständig passieren, nämlich die Verletzung der UN, Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, dass diese Rechtsverletzungen endlich ein Ende haben.
Dankeschön. Es ist also eher ein Kampf, ein Abwehrkampf sozusagen zu führen. So die letzte Wortmeldung dann noch aus dem Publikum. Okay, bitte.
Nur kurze Antwort dazu, Selic von der Lebenshilfe Rechtsberatung. Wir kämpfen seit 8 Jahren mit allen Mitteln, sind jetzt zuletzt an den Verwaltungsgerichtshof herangetreten. Der wiederum meint, der Mensch mit Behinderung hat, auch wenn er zum Beispiel eine bestimmte Leistung will, ja, keinen Rechtsanspruch darauf, sondern das liegt im Ermessen eines Sachverständigen, der das zu beurteilen hat. Das ist für mich ein Hohn. Das Zweite ist, dass es Beschränkungen gegeben hat im Rahmen dieses Sparpaketes, die eindeutig gegen Bundesverfassungsrecht verstoßen. Und aus diesem Grund haben wir jetzt für Kunden von Alfa Nova etliche Fälle beim Verfassungsgerichtshof anhängig. Nur das Problem ist, um die UN-Konvention klagbar geltend zu machen, müsste man sozusagen nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenweges, also nach mehreren Jahren, sich direkt an den Menschenrechtsgerichtshof wenden und dort ist die Verfahrensdauer 5 Jahre mit einer Quote von 80% Abweisungen. Ja, das muss man natürlich auch mal sagen.
Das heißt, am Papier gibt es viele Rechte, aber wenn man sie einfordert und leben will, dann gibt es große Probleme. Kann man so irgendwie sagen, man ist so beschäftigt mit diesen Dingen, dass man kaum Zeit hat, sich mit Konzepten, die vielleicht irgendwo anders gut erprobt sind, wie der Sozialraumorientierung, im Detail wirklich so zu beschäftigen, dass man auch den Mut hat, zu Politikern zu gehen, keine Angst haben muss, dass das vielleicht missbräuchlich unter dem Spargedanken dann eingesetzt wird. Kann man sagen, das ist einfach momentan so. Wir müssen schauen, dass man die Rechte, die bisher geschaffen wurden, halten kann. Ich weiß nicht, ob der Herr Hofer, vielleicht österreichweit, Dr. Hofer, dazu was sagen kann.
Ich denke, ganz einfach.
Hat es einen Sinn, sich mit dieser Sozialraumorientierung...
Ich denke, das muss man sogar tun. Das ist nicht nur eine sinnvolle Frage, das muss man auf jeden Fall tun. Ich glaube, dass die Konvention ein solches Denken erfordert. Und dass wir nicht mehr länger in Kasteln zu denken, so in Kästchen, für Deutsche, in Kästchen zu denken, denken sollten, sondern dass wir globaler, ganzheitlicher denken sollten und dass wir nicht mehr Bindungsarten miteinander auszuspielen versuchen sollten oder die Gefahr sehe ich manchmal. Es wurde angesprochen, eine Lobby, die man braucht. Ja, wir brauchen eine Lobby, das stimmt. Die Betroffenen müssen aber auch ein bisschen mehr kooperieren bei der Lobby.
auch bei den Interessenvertretungen orte ich manchmal das Bedürfnis, sich abzugrenzen und mit Spezialvorstellungen, mit Spezialforderungen an die Öffentlichkeit zu treten, anstelle eher das Gemeinschaftliche in den Vordergrund zu stellen. Wir reden hier von, es gibt ja keine eindeutige Statistik, aber wir reden hier von ungefähr 1 Million Menschen, die direkt betroffen sind, plus entsprechende Angehörige, die als Gesamtheit durchaus eine nicht unbeträchtliche Masse an Wählerstimmen zum Beispiel darstellen. Es gibt Gruppen, die sind wesentlich kleiner in Österreich, in Deutschland übrigens auch, und haben dennoch sehr viel mehr Einfluss oder scheinen mehr Einfluss zu haben. Landwirte zum Beispiel von Main. Nichts gegen Landwirte, aber die sind nicht so viele wie Menschen mit Behinderung in Österreich. Aber ihre Interessen, ich bin gleich fertig, ihre Interessen werden manchmal scheinbar zumindest deutlich stärker wahrgenommen als die der betroffenen Menschen mit Behinderung in Österreich und in Deutschland ist es ähnlich. Also wir brauchen nicht nur die Bereitschaft der Verwaltung, neue Denkweisen sich anzueignen. Ich denke, die ist partiell zumindest vorhanden. Wir brauchen auch eine starke Lobby, die uns dabei hilft. Weil alleine können wir das wahrscheinlich nicht bewerkstelligen.
Okay, danke schön. So, jetzt bitte ganz kurz, weil es ist die Zeit schon etwas fortgeschritten.
Die Kooperation von den Interessenvertretern und vor allem deren Angehörigen. Und wenn ich an die Kunden und Kundinnen denke, die ich betreue, und vor allem an ihre Familien, fehlt diesen Menschen oft die Kraft, sich einzusetzen für ihre Belangen, weil sie ein Kind 24 Stunden am Tag betreuen, das seit 20 Jahren mit schwersten Behinderungen schon Unterstützung bekommen, aber in dieser Zeit, wo sie zum Beispiel entlastet werden von einem Familienentlastungsdienst, nicht die Kraft haben, eine Lobby zu bilden, sondern einfach mal einkaufen gehen oder schlafen. Also man sollte nicht vergessen, dass diese Menschen, die da betroffen sind, unter ganz schwierigen Bedingungen teilweise leben. Und das können wir auch nicht schönreden, dass wir alle Interessensvertreter haben. Es ist sehr schwierig für viele Betroffene.
So, noch ganz kurz Dr. Hinte drauf und dann Franz Wolfmeier.
Damit ich nicht, wie wir in Deutschland sagen, in den falschen Hals komme, ich teile all das, was in den letzten 5 Minuten gesagt worden ist. Ja, ich teile es, wenn gefordert wird, wir brauchen mehr Lobby. Ich teile es, wenn wir sagen, wir brauchen mehr anwaltschaftliches Handeln. Ich teile es, wenn gesagt wird, wir brauchen mehr gemeinsamen Kampf bei der Politik, zum Teil auch gegen die Politik, um mehr Rechte nicht nur für behinderte Menschen durchzusetzen. Ja, das teile ich alles. So, und jetzt kommt der andere Teil. Ich bin seit 30 Jahren in dem Geschäft und 90% aller Kongresse enden damit, dass man genau das am Schluss sagt. Das finde ich verdächtig. Das finde ich deshalb verdächtig, weil ich glaube, dieser Teil ist einer, der uns, wenn wir uns das gegenseitig sagen, uns immer wieder eint. Und das finde ich klasse und das freut mich. Und wir dürfen gleichzeitig nicht vergessen, dass wir, die wir hier sitzen, Betroffene, Institutionsvertreter, Akademiker, Geschäftsführer, Leute, die vor Ort arbeiten, Bodenpersonal, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch bei allem Kampf um die Rechte, den wir weitermachen müssen, dass wir auch intern unsere Systeme verbessern müssen, dass wir auch daran arbeiten müssen, mit dem Geld, das wir haben, eine modernere Form der Unterstützung zu leisten, in dem Sinne, wie es heute an diesem Tag auch debattiert wurde. Mir ist wichtig, beide Stränge gemeinsam zu denken und nicht nur zu sagen, es geht um den politischen Kampf und da müssen wir alles zusammenpappen. Ja, das ist gut, das zu tun. Nochmal, ich unterstütze das, aber bitte lass uns den anderen Teil auch machen. Wir müssen unsere Systeme verbessern und wir müssen Verrücktheiten in den Systemen clever sowohl für uns ausnutzen, als auch mit besseren Ideen kontern. Der Teil ist mir genauso wichtig wie der erste.
Ja, und ich möchte dazu vielleicht noch etwas Positives zum Schluss. Dazu sind Dachverbände wie ESPD da. Wir verbessern die Systeme, wir bieten Serviceleistungen für unsere Mitgliedsorganisationen, wir bieten Qualifizierung und das ist der eine, es ist ein Rundumpaket für Dienstleistungen und es ist viel gelungen. Das andere ist, das ist ganz richtig, dass Betroffene, die rund um die Uhr pflegen oder auch die die gepflegt werden, die in sehr schwierigen Situationen sind, dass die kaum die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Es gibt aber andere Gruppen, die sehr wohl die Möglichkeit haben und die das auch tun, aber die sich immer wieder nur sehr spezifisch für ihre eigene Gruppe äußern. Also das ist etwas, denke ich, an dem muss man arbeiten. Zum anderen, es gibt so etwas wie einen neuen Wirtschaftsbegriff, das ist der Begriff der Sozialwirtschaft, und in diesem Sektor versuchen wir uns zu organisieren. Wir haben das auf europäischer Ebene getan, in Österreich gelingt das auch. Und hier ist einfach die Idee für das, was soziale Dienstleistung kann. Wie die Qualität sein muss, da stimme ich Ihnen völlig zu und da gibt es auch genug Kontrollinstrumente. Aber für das, was die soziale Dienstleistung leistet und kann, ist sie im politischen System nicht vertreten. Sie muss sich von anderen sagen lassen, wie sie zu funktionieren hat. Und das ist etwas, was wir ändern müssen. Dieses Selbstbewusstsein brauchen wir auf der Dienstleisterseite, dass wir ein Riesenwirtschaftsbereich sind, für den wir voll die Verantwortung und die Haftung tragen. Die nimmt uns niemand ab. Wir sind anders finanziert als in Deutschland. Und ja, also, und von daher, ich sage immer, die Landwirtschaft setzt, glaube ich, 4% des Bruttonationalprodukts um und stellt 2 Landeshauptleute in Österreich. Die Sozialwirtschaft setzt 8,5% des Bruttonationalprodukts um und ist nicht einmal in der Sozialpartnerschaft vertreten. Das müssen wir ändern.
Gut. Alois Kramer schaut schon ganz besorgt auf die Uhr. Ich schaue auch schon ganz besorgt auf die Uhr. Ich glaube, es ist immer besser, wenn man das Gefühl hat, die Diskussion könnte noch länger weitergehen. Da könnte man noch ewig diskutieren. Das Thema heute hat natürlich auch das Problem, das haben wir bei der Zusammenfassung der Arbeitsgruppen auch gesehen, dass man weder sagen kann, das ist gut oder schlecht, wir gehen dem nach oder lassen die Finger davon, sondern dass man da irgendwo dazwischen steht. Und ich glaube, was die Frau Wimmer gesagt hat mit diesem Ich will, kommen vielleicht auch die Träger und kommt auch jeder Einzelne gut weiter, lassen wir das als Motto am Ende dieser Diskussion stehen. Dankeschön fürs Mitdiskutieren und ich glaube, Sie werden sicher noch weiterreden. Ich gebe jetzt weiter zurück wieder an Alois Kramer.